Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Ihr hört Shutter Island, das Hörbuch zum Film mit Leonardo DiCaprio, gelesen von Oliver Rohrbeck. Gönn dir schönes Lauschen.
Mein Mädchen, Julie. Julie Takitomi heißt sie. Ist genauso amerikanisch wie ich. Kann kein einziges Wort Japanisch. Herrgott, ihre Familie ist schon seit 2 Generationen in diesem Land, aber man hat sie in ein Lager gesteckt und... Er schüttelte den Kopf, aschte in den Regen und zog sein Hemd hoch, sodass man seine rechte Hüfte sehen konnte. Guck mal hier, Teddy. Das ist meine 2. Narbe. Teddy sah hin. Die Narbe war lang, daumenbreit und dunkel wie Gelee. Die ist auch nicht aus dem Krieg. Habe ich mir als Marshall geholt. Bin in Tacoma in ein Haus rein. Der Typ, den wir verfolgt haben, hat mich mit dem Säbel aufgeschlitzt. Unglaublich, was? Mit einem scheiß Säbel. 3 Wochen habe ich im Krankenhaus gelegen, haben sie mir den Bauch zusammengeflickt. Alles für den Marshall Service, Teddy. Für mein Land. Und dann werde ich aus meinem Revier verjagt, weil ich eine Amerikanerin mit asiatischer Haut und asiatischen Augen liebe. Tch. Er stopfte das Hemd zurück in die Hose. Ich scheiß auf die Truppe. Aber du musst mir sagen, warum wir hier sind. Wer zum Teufel ist Andrew Lattice? Teddy ließ die Kippe auf die Steine fallen und trat sie mit dem Absatz aus. Dolores, dachte er. Ich muss es ihm sagen. Ich schaffe es nicht alleine. Ich habe so vieles falsch gemacht. Hab gesoffen, hab dich oft zu lange allein gelassen, dich im Stich gelassen. Hab dir das Herz gebrochen. Wenn ich es auch nur ansatzweise jemals wieder gut machen kann, dann ist es vielleicht jetzt soweit. Die letzte Gelegenheit, die ich habe. Andrew Lattice, sagte er zu Chuck, und die Worte blieben ihm im trockenen Hals stecken. Er schluckte. Sein Mund wurde feuchter. Er setzte wieder an. Andrew Lattice, sagte er, war der Hausmeister in dem Mietshaus, wo meine Frau und ich wohnten. Und er war ein Brandstifter. Chuck verarbeitete das, musterte Teddys Gesicht. Andrew Lattice, sagte Teddy, hat das Streichholz angezündet, das das Feuer verursacht hat. Du liebe Scheiße. Bei dem meine Frau ums Leben kam. Teddy streckte den Kopf unter dem Dach hervor, um den Regen auf Gesicht und Haaren zu fühlen. In den Regentropfen sah er Dolores. Wenn sie auftrafen, zersprang ihr Bild. Sie hatte an jenem Morgen nicht gewollt, dass er zur Arbeit ging. In jenem letzten Jahr war sie unerklärlich furchtsam geworden und schlief schlecht, wodurch sie noch zittriger und fahriger wurde. Als der Wecker klingelte, hatte sie ihn gekitzelt, ihn gebeten, die Fensterläden nicht zu öffnen und den Tag draußen zu lassen, mit ihr im Bett zu bleiben. Sie hatte ihn umarmt, zu fest und zu lang. Ihre Armknochen hatten ihm im Nacken wehgetan. Als er duschte, kam sie ins Badezimmer, aber er war zu sehr in Eile, schon zu spät dran und hatte, wie so oft in jenen Tagen, einen dicken Kopf. Schummrig und gleichzeitig voller Nadeln. Sie schmiegte sich an ihn, ihr Körper war rau wie Sandpapier. Der Duschstrahl so hart wie Bleikugeln.
»Bleib doch einfach zu Hause«, sagte sie. »Nur einen Tag. Was macht das schon für einen Unterschied?«
Er versuchte zu lächeln, schob sie sanft zur Seite und griff nach der Seife. »Schatz, das kann ich nicht.«
»Warum nicht?«
Sie fuhr mit der Hand zwischen seine Beine.
»Hier, gib mir die Seife. Ich wasch ihn dir.«
Ihre Finger glitten unter seine Hoden. Mit den Zähnen zwickte sie ihm in die Brust. Er musste sich zusammenreißen, um sie nicht fortzustoßen. Er packte sie, so sanft er konnte, an den Schultern und schob sie 1-2 Schritte zurück.
»Komm, bitte«, sagte er, »ich muss wirklich los.«
Sie lachte verhalten, wollte ihn wieder liebkosen, aber ihr Blick wurde starr vor Verzweiflung. Der verzweifelte Wunsch, glücklich zu sein. Nicht allein gelassen zu werden.
die alte Zeit zurückzuhaben, als er noch nicht so viel arbeitete und trank. Die Zeit, bevor sie eines Morgens aufwachte und die Welt zu grell, zu laut und zu kalt war.
»Na gut«,
sie lehnte sich zurück, so dass er ihr ins Gesicht sehen konnte. Das Wasser spritzte von seinen Schultern und umnebelte ihren Körper.
»Ich biete dir einen Handel an. Der ganze Tag, das geht nicht, Schatz. In Ordnung, aber eine Stunde. Du kannst doch einfach eine Stunde später kommen.«
»Ich bin schon eine Stunde«, sagte sie und streichelte ihn wieder. Ihre Hand war voller Seife.
»Eine Stunde, dann lass ich dich gehen. Ich möchte dich in mir spüren.«
Sie reckte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn. Er drückte ihr einen kurzen Schmatzer auf die Lippen und sagte, »Schatz, ich kann nicht.« Dann drehte er das Gesicht in den Duschstrahl.
»Wirst du noch mal einberufen?«,
wollte sie wissen. »In das Drecksland? Schatz, der Krieg ist vorbei, ehe ich die Stiefel geschnürt habe.«
»Ich weiß nicht«, sagte sie. »Ich weiß nicht mal, was wir da zu suchen haben. Ich meine...«
»Weil die Kommunisten ihre Waffen nicht von ungefähr haben, Süße. Die kommen von Stalin. Wir müssen beweisen, dass wir aus München was gelernt haben. Wir hätten Hitler damals aufhalten sollen, deshalb halten wir jetzt Stalin und Mao auf. In Korea.«
»Hast du dich schon mal gefragt, warum die uns so hassen, die Kommunisten?«,
fragte sie.
»Warum können die uns nicht in Ruhe lassen? Die Welt fliegt in die Luft und ich verstehe nicht mal, warum.«
Teddy wusch das Shampoo aus. Sie schmiegte ihr Gesicht an seinen Rücken. Verstohlen krochen ihre Hände um seinen Bauch nach vorne.
»Ich weiß noch, wie ich dich zum ersten Mal im Grove gesehen habe. In Uniform.«
Teddy hasste es, wenn sie damit anfing, wenn sie auf Nostalgie machte. Sie weigerte sich schlichtweg, das jetzt wahrzunehmen, zu akzeptieren, was sie waren, Menschen mit Fehlern. Stattdessen bahnte sie sich verschlungene Wege in die Vergangenheit, um sich an ihr zu wärmen. Er wickelte sich ein Handtuch um die Hüften und rasierte sich am Waschbecken. Dolores lehnte sich gegen die Wand und sah ihm zu. Der Schaum auf ihrer Haut trocknete.
»Warum trocknest du dich nicht ab?«, fragte Teddy. »Zieh dir doch den Bademantel über.«
»Ist alles weg?«,
sagte sie.
»Nein, ist noch nicht weg. Sieht aus, als wärst du voller weißer Blutegel.«
»Nicht die Seife«, sagte sie. »Der Nachtclub, Coconut Grove, ist abgebrannt, als du drüben warst.«
Im Spiegel sah er ihre linke Körperhälfte. Die Seife auf ihrer Haut war fast vollständig getrocknet. Irgendetwas daran störte ihn. Es war für ihn eine Entweihung, ohne dass er es hätte erklären können.
»Hast du eine andere?«
»Was redest du da für eine Scheiße? Ich arbeite, Dolores.«
»Du stehst in der Dusche und ich streichel deinen...«
»Ach, du sollst das Wort nicht sagen, Herrgott, noch mal.«
»Schwanz und er wird nicht mal hart.«
»Dolores!« Er wandte sich vom Spiegel ab. Sie stützte sich mit dem Fuß an der Wand ab und strich sich mit dem Finger Wasser von der Innenseite des Oberschenkels.
»Du fickst mich nicht mehr.«
»Dolores, ich meine es ernst. Ich will sowas in diesem Haus nicht hören.«
»Also muss ich davon ausgehen, dass du eine andere fickst.«
»Ich ficke überhaupt niemanden und könntest du jetzt aufhören, dieses Wort zu sagen?«
»Welches Wort?«
Sie legte die Hand auf ihr dunkles Schamhaar.
»Ficken?«
»Ja.« Er hob abwehrend die Hand. Mit der anderen fuhr er fort, sich zu rasieren.
»Welches Wort soll ich benutzen?«
Sie fuhr sich mit der einen Hand durchs Kopfhaar, mit der anderen durchs Schamhaar.
»Ich meine, man kann sie lecken und küssen und ficken. Man kann zusehen, wie Babys rauskommen. Aber aussprechen darf man das nicht?«
»Dolores!«
»Fotze«,
sagte sie. Das Rasiermesser schnitt so tief in Teddys Wange, dass er meinte, den Knochen getroffen zu haben. Unwillkürlich riss er die Augen auf. Die gesamte linke Gesichtshälfte brannte. Dann lief Rasiercreme in die Wunde. Durch seinen Kopf zuckten Zitteraale, Blut tropfte in den weißen Schaum und das Wasser im Becken. In der Zeitung hatte gestanden, als letztes hätte er seiner Frau gesagt, dass er sie liebte. Gelogen. Was er tatsächlich als letztes zu ihr gesagt hatte? Er hatte zum Türknauf gegriffen, ein drittes Handtuch an die Wange gedrückt, ihren flehenden Blick auf ihm,
Mensch, nochmal, Dolores, jetzt reiß dich zusammen. Du trägst Verantwortung, schon vergessen? Hör endlich mit dieser Scheiße auf!
Das waren die letzten Worte, die seine Frau von ihm gehört hatte. Er hatte die Tür hinter sich geschlossen, war die Treppe hinuntergegangen und auf der letzten Stufe stehen geblieben. Er hatte überlegt, umzukehren. Er hatte überlegt, die Treppe wieder hochzusteigen, in die Wohnung zu gehen und es irgendwie gut zu machen. Und wenn nicht gut machen, dann wenigstens sich versöhnen. Versöhnen. Das wäre schön gewesen.
Die Frau mit der Lakritznarbe am Hals kam den überdachten Gang hinunter auf sie zugewatschelt, an Füßen und Händen gefesselt, an jeder Seite ein Pfleger. Sie sah glücklich aus, schnatterte wie eine Ente und versuchte mit den Ellbogen zu flattern.
»Was hat sie verbrochen?« fragte Chuck.
»Die hier?«
fragte der Pfleger. »Das ist die alte Maggie. Maggie Moonpie nennen wir sie. Sie geht gerade zur Bädertherapie, aber bei ihr muss man aufpassen.«
Maggie blieb stehen. Halbherzig versuchten die Pfleger, sie weiterzuschieben, aber sie stieß sie mit den Ellenbogen fort und stemmte die Fersen in den Steinboden. Ein Pfleger verdrehte die Augen und seufzte.
»Fängt sie wieder an zu predigen, hm?«
Mit seitlich geneigtem Kopf schaute Maggie Teddy und Chuck an, als sei sie eine Schildkröte, die sich vorsichtig unter ihrem Panzer hervorwagte.
»Ich bin der Weg«, sagte sie. »Ich bin das Licht und ich werde eure verfluchten Kuchen nicht backen. Das mache ich nicht. Ist das klar?«
»Klar«, sagte Chuck.
»Verstanden«,
sagte Teddy.
»Keine Kuchen.«
»Ihr wart hier. Ihr bleibt hier.«
Maggie schnupperte die Luft.
»Es ist eure Zukunft und eure Vergangenheit, die wie der Mond um die Erde kreist.«
Sie beugte sich vor und schnüffelte. Zuerst an Teddy, dann an Chuck.
»Sie haben Geheimnisse. Davon lebt diese Hölle.«
»Tja, davon und vom Kuchen«, sagte Chuck.
Sie lächelte ihn an, und für einen Augenblick hatte es den Anschein, als habe ein klarer Mensch ihren Körper betreten.
»Lachen Sie«,
sagte sie zu Chuck.
»Das ist gut für die Seele. Lachen Sie.«
»Gut«, sagte Chuck. »Mache ich.«
Mit gekrümmtem Finger berührte sie seine Nase.
»So möchte ich sie in Erinnerung behalten. Lachend.«
Dann schlurfte sie weiter. Die Pfleger setzten sich ebenfalls in Bewegung. Zu dritt betraten sie das Krankenhaus durch eine Seitentür.
»Lustiges Mädchen«, sagte Chuck.
»Die Sorte stellt man gerne Mom zu Hause vor.«
»Hm, bis sie Mom umlegt und anschließend in einem Schuppen verscharrt. Aber trotzdem...«
Chuck zündete sich eine Zigarette an.
»Laddis. Er war Hausmeister bei uns im Haus, hat sich mit dem Eigentümer verkracht, wurde gefeuert. Damals wussten wir nur, dass das Feuer Brandstiftung war. Irgendjemand hatte es gelegt. Laddis stand auf der Liste der Verdächtigen, aber sie brauchten ziemlich lange, bis sie ihn zu fassen bekamen. Und als es soweit war, hatte er schon ein Alibi aufgetrieben. Mensch, ich habe selbst dran gezweifelt, ob er es war.«
»Was hat dich schließlich überzeugt?«
»Vor einem Jahr lese ich zufällig die Zeitung und da ist er wieder. Hat die Schule abgefackelt, an der er angestellt war. Die gleiche Geschichte. Er wird entlassen, kommt zurück, legt das Feuer im Keller, manipuliert den Boiler, damit er explodiert. Exakt dieselbe Vorgehensweise. Identisch. Kinder waren nicht mehr in der Schule, aber die Direktorin war da, arbeitete noch. Sie starb. Laddis kam vor Gericht, behauptete, Stimmen zu hören und so weiter, wurde in Shattuck eingewiesen. Irgendwas ist da vorgefallen. Was weiß ich nicht. Jedenfalls wurde er vor 6 Monaten hierher verlegt.
Seitdem hat ihn keiner mehr gesehen.
Nicht auf Station A und B. Das könnte bedeuten, er ist in C. Oder tot. Teddy, was willst du machen, wenn du ihn findest?«
»Keine Ahnung.«
»Erzähl keinen Scheiß, Chef.«
»Weißt du«, sagte Teddy, »am letzten Morgen hat meine Frau von dem Brand im Coconut Grove gesprochen.«
»Ja?«
»Da haben wir uns nämlich kennengelernt. Im Coconut Grove in Boston. Sie wohnte mit einem Mädchen aus gutem Hause zusammen und ich konnte rein, weil es einen Rabatt für Militärangehörige gab. Kurze Zeit später bin ich an Bord gegangen. Hab die ganze Nacht mit ihr getanzt. Und als ich gerade... wo? In Italien war, ist er abgebrannt. Ja, damals war ich in Italien. Und sie fand es irgendwie, weiß nicht, bedeutungsvoll, glaube ich. Sie hatte panische Angst vor Feuer.«
Chuck spreizte die Hände.
Ich helfe dir. Egal, was passiert. Auch wenn du Laddis töten willst, wenn du ihn findest. Alles Paletti.
Alles Paletti. Teddy grinste.
Aber eins noch, Chef. Ich muss wissen, worauf ich mich einlasse. Das meine ich ernst. Wir müssen das auf die Reihe kriegen, sonst sitzen wir am Ende vor der nächsten Untersuchungskommission oder so. Ich glaube, du weißt Bescheid über dieses Haus. Ich glaube, du weißt Sachen, die du mir nicht erzählt hast. Ich glaube, du bist hier, um Schaden anzurichten.
Durch das Tor gingen sie hinunter zum Meer. Der Regen verdeckte alles. An den Felsen brachen sich haushohe Wellen. Sie türmten sich auf und fielen in sich zusammen, um Platz für die nächsten zu machen.
»Ich will ihn nicht umbringen«, schrie Teddy über das Brausen hinweg. »Ich hab das Töten satt. Im Krieg, da habe ich die Übersicht verloren. Ist doch unglaublich, oder? Trotzdem war es so.« »Aber Teddy, es geht um deine Frau.«
Sie stießen auf spitze schwarze Steine, die sich vom Strand bis zu den Bäumen erstreckten und ihnen den Weg versperrten. Sie kletterten landeinwärts.
»Pass auf«, sagte Teddy, als sie eine kleine Ebene mit einem Kreis hoher Bäume erreichten, die ein wenig Regen abhielten. »Der Beruf kommt für mich immer noch an erster Stelle. Wir finden heraus, was mit Rachel Solando passiert ist. Und wenn ich dabei Laddis finde, gut, dann werde ich ihm sagen, ich weiß, dass du meine Frau auf dem Gewissen hast. Ich werde ihm sagen, ich warte auf dich, wenn du entlassen wirst. Solange ich lebe, wirst du keine Sekunde Ruhe haben.« »Und das soll alles sein?« fragte Chuck.
»Das ist alles.« Chuck wischte sich mit dem Ärmel über die Augen, strich sich das Haar aus der Stirn.
»Das glaube ich dir nicht. Glaube ich einfach nicht.«
Er setzte sich auf einen großen Stein und zog den Kopf ein.
»Dann also der Friedhof. Warum versuchen wir nicht jetzt den zu finden, wo wir schon draußen sind? Wenn wir einen Grabstein mit Laddis Namen finden, wissen wir, dass die Schlacht schon so gut wie geschlagen ist.«
Teddy sah zu den Bäumen in ihrer schwarzen Tiefe hinüber.
»Gut.«
Chuck stand auf.
»Was hat sie dir eigentlich gesagt?«
»Wer?«
»Die Patientin.«
Chuck schnippte mit den Fingern.
»Bridget, ich sollte ihr doch Wasser bringen. Da hat sie dir was gesagt, das weiß ich genau.«
»Sie hat was geschrieben«, sagte Teddy und klopfte die Taschen seines Trenchcoats nach dem Notizbuch ab. Er zog es aus der Innentasche und suchte die betreffende Seite. Dann drehte er das Notizbuch um, damit Chuck das einzige Wort auf der Seite lesen konnte. Es war klein geschrieben und verlief bereits im Regen. »Lauf!« Sie entdeckten die Steine ungefähr 800 Meter landeinwärts. Unter schiefergrauen, flachen Wolken stürmte der Himmel der Dunkelheit entgegen. Sie erklommen rutschige, steile Böschungen, auf denen das lange Seegras im Regen glänzte, und waren anschließend von oben bis unten mit Schlamm bespritzt. Vor ihnen lag ein Feld, so flach wie die Wolken von unten. Es war nicht viel zu sehen, lediglich einige Büsche, herbeigewehtes Laub und viele kleine Steine, von denen Teddy zuerst annahm, der Wind hätte sie mit den Blättern herbeigetragen. Als er auf der anderen Seite der Böschung hinunterstieg, blieb er auf halbem Wege kurz stehen und sah genauer hin. Die Steine waren in Häufchen über das Feld verteilt, jeweils ungefähr 15 Zentimeter voneinander entfernt. Teddy legte Chuck die Hand auf die Schulter und wies auf die Steine.
»Wie viele Häufchen siehst du?«
Chuck blickte ihn an, als sei Teddy der Sturm zu Kopfe gestiegen.
»Das sind doch bloß Steine.«
»Nein, jetzt mal ehrlich.« Chuck starrte ihn ungläubig an, dann blickte er aufs Feld. Nach einer Weile sagte er,
»Ich sehe 10.«
Mühsam kletterten sie hinunter. Teddy ging zu den Steinhäufchen und erkannte, dass sie zwei parallele Reihen bildeten. Einige Häufchen waren deutlich kleiner als andere. Manche bestanden aus lediglich 3, 4 Steinen, andere hingegen zählten mehr als 10 Steine, vielleicht sogar 20. Teddy lief zwischen den beiden Reihen entlang, blieb stehen und sagte zu Chuck,
»Wir haben uns geirrt.«
»Wieso?«
»Sieh mal zwischen den beiden Häufchen hier.«
Teddy wartete auf Chuck, um das Phänomen zusammen mit ihm zu begutachten.
»Das ist ein einzelner Stein. Der bildet für sich allein einen Haufen.« »Bei diesem Wind?«
»Nein, der ist runtergefallen.«
»Die beiden Häufchen daneben sind gleich weit entfernt, jeweils 15 Zentimeter. Und in der anderen Reihe kommt das auch zweimal vor. Einzelne Steine. Das heißt, es sind 13 Steinhaufen, Chuck.«
»Du glaubst, das ist von ihr? Glaubst du das wirklich?«
Teddy hockte sich neben die Steine. Er zog den Trenchcoat über den Kopf und die Seitenteile nach vorne, damit das Notizbuch nicht nass wurde. Wie ein Krebs bewegte er sich seitwärts und blieb vor jedem Häufchen hocken, um die Steine zu zählen und die Menge zu notieren. Als er fertig war, hatte er 13 Zahlen. 18, 1, 4, 9, 5, 4, 23, 1, 12, 4, 19, 14, 5. Teddy zog den Trenchcoat vom Kopf und richtete sich auf. Der Regen trommelte auf ihn ein. Der Wind heulte. Sie ließen die Klippen rechts liegen und marschierten in nördliche Richtung. Im Getöse von Wind und Regen wurde Ashcliff zu ihrer Linken immer kleiner. In der folgenden halben Stunde verschlechterte sich das Wetter erheblich. Wie zwei Betrunkene lehnten sie sich beim anderen an, um sich besser zu verstehen.
»Corley hat dich gefragt, ob du beim militärischen Nachrichtendienst warst. Hast du ihn angelogen?«
»Ja und nein«, erwiderte Teddy.
»Entlassen wurde ich von der normalen Armee.«
»Und wo warst du vorher?«
»Nach der Grundausbildung war ich auf der Funkerschule.«
»Und dann?«
»Ein Schnellkurs am War College und dann, ja, beim Nachrichtendienst.«
»Und warum bist du hinterher wieder bei den Braunen gelandet?«
»Hab was verbockt.«
Der Wind war so laut, dass Teddy schreien musste.
»Hab was falsch entschlüsselt. Koordinaten einer feindlichen Stellung.«
»Wie schlimm war's?«
»Ungefähr ein halbes Bataillon«, schrie Teddy in den Wind. »Hab sie serviert wie eine Fleischpastete!«
Eine Weile brauste ihn der Wind um die Ohren, dann brüllte Chuck,
»Das tut mir leid! Das ist ja schrecklich!«
Sie erklommen eine Hügelkuppe. Oben wurden sie beinahe wieder hinuntergepustet, aber Teddy packte Chuck am Ellenbogen und so schwankten sie mit gesenkten Köpfen voran. Sie liefen eine Weile, Kopf und Oberkörper gegen den Wind gestemmt, und hätten die Grabsteine beinahe übersehen. Links von ihnen zerbarst ein Baum. Das Krachen klang wie eine Axt, die ein Blechdach durchschlug. Chuck rief,
»Du lieber Himmel!«
Teile des Baumes wurden vom Wind erfasst und schossen an ihren Köpfen vorbei. Die Arme schützend vors Gesicht haltend, liefen sie über den Friedhof. Staub, Blätter, Äste sausten umher, entwickelten ein Eigenleben. Mehrmals stolperten die beiden. Sie konnten so gut wie nichts mehr sehen, doch plötzlich entdeckte Teddy einen breiten, anthrazitgrauen Schatten vor sich. Er stieß Chuck an. Sein Schreien verlor sich im Wind. Ein Mausoleum. Die Tür war aus Stahl, die Angeln waren gebrochen, Unkraut wuchs aus dem Fundament. Teddy zog die Tür auf. Der Wind erfasste ihn und schleuderte ihn mitsamt der Tür zur Seite. Er fiel auf ein Knie, sah die schwarze Türöffnung vor sich, warf sich nach vorn und kroch hinein.
»Hast du sowas schon mal erlebt?«,
fragte Chuck, als sie in der Tür standen und zusahen, wie die Insel sich in ihren Zorn hineinsteigerte.
»Noch nie«, sagte Teddy.
Sie traten vom Türrahmen zurück. In der Innentasche seiner Jacke fand Chuck eine noch trockene Packung Streichhölzer. Er entzündete drei auf einmal, den Wind mit dem Körper abschirmend. In der Mitte des Raumes befand sich eine Betonplatte, jedoch lag darauf weder ein Sarg noch eine Leiche. Wenn dort einmal etwas gelegen haben sollte, war es inzwischen umgebettet oder gestohlen worden. Hinter der Platte war eine Steinbank in die Wand eingelassen, auf die sie nun zusteuerten. Die Streichhölzer wurden schwächer. Teddy und Chuck setzten sich. Der Wind fegte ums Mausoleum und schlug die Tür gegen die Mauer.
»Puh!«
Chuck drückte die Aufschläge seiner Hose aus, neben seinen Schuhen bildeten sich kleine Wasserlachen. Er ließ das durchnässte Hemd auf seine Brust klatschen.
»Wahrscheinlich wären wir besser nicht so weit gegangen. Kann sein, dass wir das aussitzen müssen. Hier!«
Teddy nickte.
»Ich hab nicht viel Ahnung von Orkanen, aber ich hab das Gefühl, er macht sich gerade mal warm.«
Das Pfeifen wurde schriller und der Wind stürzte sich auf die dicke Steinmauer hinter Teddy, als trommele er mit den Fäusten dagegen. Teddy spürte leichte Erschütterungen im Kreuz.
»Was glaubst du, was die ganzen Irren jetzt machen?«
»Die schreien zurück«, sagte Chuck. Eine Weile saßen sie schweigend da und rauchten. Teddy dachte an den Tag auf dem Boot seines Vaters und an seine Erkenntnis, dass die Natur viel stärker war als er und keine Rücksicht auf ihn nahm. Er stellte sich den Wind als Fabelwesen mit Falkenkopf und krummem Schnabel vor, das krächzend über dem Mausoleum schwebte. Ein zorniges Wesen, das Wellen zu Bergen auftürmte, Häuser in ihre Einzelteile zerlegte und ihn packte und bis nach China schleuderte.
»Jetzt mal ehrlich, was weißt du wirklich über diese Insel, Chef?«
Teddy zuckte mit den Schultern.
»Ein bisschen, aber nicht annähernd genug. Trotzdem reicht es schon, um Angst zu bekommen. Bekannt ist, dass es sich bei Ashcliff um eine Forschungseinrichtung handelt. Wie ich schon sagte, experimentelle Behandlungsmethoden. Ein Teil des Geldes kommt vom Staat und von der Bundesbehörde für den Strafvollzug, aber der größte Teil stammt aus einem Fonds, der 51 vom Ausschuss für unamerikanische Aktivitäten eingerichtet wurde.«
»Oh, klasse«, sagte Chuck.
»Wir bekämpfen die Kommunisten von einer Insel im Hafen von Boston aus. Wie macht man denn sowas?«
»Ich vermute, dass hier mit dem Gehirn experimentiert wird. Die Ergebnisse werden schriftlich festgehalten und gehen eventuell an Corleys alte Kumpel vom OSS, jetzt CIA. Keine Ahnung.«
»Schon mal was von Fenciclidin gehört?«
Chuck schüttelte den Kopf.
»LSD? Mescalin?«
»Beides negativ.«
»Das sind Halluzinogene«, erklärte Teddy. »Also Drogen, die Halluzinationen hervorrufen.«
»Aha.«
»Selbst bei kleinsten Dosen würden völlig gesunde Menschen wie du und ich Erscheinungen haben. Die Wirkung dieser Drogen ist angeblich identisch mit dem Zustand eines schwer Schizophrenen. Wie hieß der Typ nochmal?«
»Ken, der die Erkältung in den Füßen hat.
Der glaubt das wirklich.«
»Leonora Grant, die hat nicht mit dir gesprochen, sondern mit Douglas Fairbanks.
Und mit Charlie Chaplin, vergiss das nicht.«
»Es gibt dokumentierte Fälle von Schizophrenen, die ihr eigenes Gesicht zerkratzt haben, weil sie glaubten, ihre Hände gehörten nicht zu ihnen, wären Tiere oder so. Sie sehen Dinge, die nicht vorhanden sind, hören Stimmen, die kein anderer hört, springen von völlig intakten Dächern, weil sie glauben, das Haus stände in Flammen und so weiter und so fort. Halluzinogene erzeugen ähnliche Wahnvorstellungen.«
»Chuck, was glaubst du, würde passieren, wenn man Menschen mit starker Schizophrenie Halluzinogene verabreichen würde?«
»Sowas würde doch keiner machen.«
»Und ob das gemacht wird? Und es ist gesetzlich erlaubt. Schizophrenie gibt es nur bei Menschen. Bei Ratten, Kaninchen oder Kühen kommt sowas nicht vor. Wie also soll man ein Medikament dagegen testen?«
Chuck stand auf, stützte die Hände auf die Betonplatte und sah nach draußen in den Sturm.
»Sie geben den Schizophrenen also Drogen, die sie noch schizophrener machen?
Nur einer bestimmten Testgruppe. Patienten ohne Schizophrenie bekommen Halluzinogene, um zu sehen, wie ihr Gehirn darauf reagiert.«
»Blödsinn.
Das ist alles nachzulesen, Junge. Geh mal auf einen Psychiaterkongress. Ich habe einen erlebt.«
»Aber wenn es legal ist, können wir nichts dagegen tun.«
Teddy lehnte sich gegen den Stein.
»Völlig richtig. Ich bin auch nicht hier, um Leute zu verhaften. Ich soll Informationen sammeln. Mehr nicht.«
»Warte mal kurz. Du sollst...«
»Mensch, Teddy, was hat das hier für Dimensionen?«
Teddy seufzte.
»Große.«
»Nochmal von Anfang an.«
Chuck hob die Hand.
»Von null. Wie bist du an die Sache geraten?«
»Alles begann mit Ladders. Vor einem Jahr«, erklärte Teddy. »Ich bin unter dem Vorwand nach Shattuck gefahren, ihn zu befragen. Hab mir eine Geschichte aus den Fingern gesaugt, ein Komplize von ihm würde per landesweitem Haftbefehl gesucht und ich wäre der Meinung, Ladders könnte mir was über seinen Aufenthaltsort verraten. Bloß war Ladders nicht in Shattuck. Er war nach Ashcliff verlegt worden. Als ich hier anrufe, behaupten sie, es gebe hier keinen Ladders.«
»Und?«
»Das hat mich neugierig gemacht. Ich habe ein paar psychiatrische Anstalten angerufen. Alle kannten Ashcliff, aber keiner wollte drüber reden. Ich habe mit dem Leiter der Renton-Klinik für kriminelle Geisteskranke gesprochen. Ich hatte ihn vorher schon ein paar Mal getroffen, habe gefragt, »Bobby, was soll das alles? Ashcliff ist halb Anstalt, halb Gefängnis, genau wie dein Laden.« Aber er schüttelt den Kopf und sagt, »Teddy, das ist was völlig anderes. Ashcliff unterliegt der Geheimhaltung. Schwarzer Aktenkoffer. Geh da bloß nicht hin.«
»Aber du hast nicht auf ihn gehört«, sagte Chuck.
»Und ich wurde dir zugeteilt und musste mit.«
»Das war nicht so geplant«, sagte Teddy. »Mein Vorgesetzter hat gesagt, ich muss einen Kollegen mitnehmen, also habe ich einen Kollegen mitgenommen.«
»Du hast also bloß auf einen Grund gewartet, um hier rauszufahren?«
»Eigentlich schon«, sagte Teddy.
»Scheiße, ich wusste doch nicht, ob es jemals klappen würde. Ich meine, selbst wenn ein Patient ausbricht, konnte ich nicht davon ausgehen, dass ich in dem Moment in der Stadt sein würde.
oder dass nicht jemand anders losgeschickt würde. Ach, da gab es zig Unwägbarkeiten. Ich hatte Glück.
Glück? Dass ich nicht lache.
Wieso?
Mensch, Teddy!
Chuck senkte die Stimme, legte die Hände auf die Betonplatte und atmete tief durch.
Nehmen wir mal an, hier laufen krumme Sachen. Was ist, wenn sie schon hinter dir her waren, bevor du zum ersten Mal einen Fuß auf die Insel gesetzt hast? Was ist, wenn sie dich hergelockt haben?
Ach, völliger Quatsch.
Quatsch? Wo ist Rachel Solando? Gibt es auch nur den geringsten Beweis, dass sie je existiert hat? Wir haben das Bild einer Frau und eine Akte gesehen, die jeder verfasst haben könnte.
Chuck, warte. Selbst wenn Rachel gar nicht existiert, selbst wenn sie die ganze Sache hier inszenieren, hätten sie nie im Leben voraussehen können, dass ausgerechnet ich mit dem Fall beauftragt werde.
Ich will dir nur eins sagen, Chef. Es war bekannt, dass dir der kleinste Anlass genügen würde, um herzukommen. Schließlich ist der Mörder deiner Frau hier. Man musste doch nur behaupten, hier wäre jemand geflüchtet. Die wussten, dass du notfalls per Stabhochsprung herüberkommen würdest.
Die Tür wurde aus der verbliebenen Angel gerissen und knallte gegen den Rahmen. Dann schlug sie wieder auf, wurde emporgetragen, schoss über den Friedhof und verschwand im Himmel. Die beiden starrten auf die Türöffnung und Chuck sagte,
»Das haben wir aber gerade beide gesehen, oder?«
»Die missbrauchen die Patienten als menschliche Meerschweinchen«, sagte Teddy.
»Macht dir das keine Angst?« »Es macht mir eine Heidenangst, Teddy. Aber woher willst du das alles wissen? Du hast gesagt, du sollst Informationen sammeln. Wer hat dich hergeschickt?«
»Kannst du dich erinnern, dass Corley bei unserem ersten Gespräch nach einem Senator fragte?«
»Das war Senator Hurley, Demokrat aus New Hampshire. Er leitet einen Unterausschuss zur staatlichen Finanzierung psychiatrischer Einrichtungen. Ihm fiel auf, wie viel Geld in diese Klinik fließt, und das machte ihn stutzig. So, nun kannte ich einen Mann namens George Noyes. Noyes war früher mal hier, auf Station C. Er war keine zwei Wochen entlassen, da geht er in eine Kneipe in Attleboro und sticht auf die Leute ein, auf Fremde. In der U-Haft erzählt er von Drachen auf Station C. Sein Anwalt will auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Wenn das hier angebracht war, dann bei Noyes. Der ist wirklich irre. Aber Noyes schickt seinen Anwalt in die Wüste, stellt sich vor den Richter und bekennt sich schuldig. Er bettelt geradezu darum, ins Gefängnis gesteckt zu werden. In irgendein Gefängnis, bloß nicht in die Klinik. Nach einem knappen Jahr im Knast kommt die Erinnerung zurück und er fängt an, von Ashcliff zu erzählen. Die Geschichten klingen abwegig. Aber der Senator glaubt, dass sie vielleicht doch nicht ganz so abwegig sind, wie alle meinen. Chuck richtete sich auf und zündete sich die nächste Zigarette an. Eine Weile rauchte er und musterte Teddy. »Aber wie hat der Senator dich gefunden und wie seid ihr auf Noyes gestoßen?«
Kurz meinte Teddy, in dem Tosen draußen Lichter schwanken zu sehen.
»Genau genommen lief es andersrum. Ich habe von Noyes erfahren und dann den Senator gesucht. Es lief über Bobby Ferris, den Direktor von Renton. Er rief eines Tages an und fragte, ob ich mich noch immer für Ashcliff interessieren würde. Ich sagte ja, und er erzählte mir von einem Häftling in Dedham, der ständig von Ashcliff palavert. Also bin ich ein paar Mal nach Dedham gefahren und habe mit Noyes gesprochen. Noyes hat erzählt, er wäre am College kurz vor dem Examen mit den Nerven am Ende gewesen, hätte einen Dozenten angeschrien, mit der Faust eine Fensterscheibe im Wohnheim zerschlagen. Irgendwann hat er mit jemandem vom Psychologischen Institut geredet. Ohne richtig nachzudenken, erklärt er sich einverstanden, zur Aufbesserung seines Taschengeldes bei einem Test mitzumachen. Ein Jahr später ist er runter vom College. Klasse schizophren, tobt auf der Straße rum, hat Halluzinationen, das ganze Programm. Also ein Mann, der am Anfang halbwegs normal war.
Wieder sah Teddy im Sturm Lichter blinken. Er ging zur Tür und schaute hinaus. Blitze? Schon möglich, auch wenn er bisher noch keine gesehen hatte.
Stinknormal. Kann sein, dass er zwischendurch, wie nennt man das hier nochmal, Probleme mit dem Umgang mit der Wut hatte. Aber im Großen und Ganzen war er geistig völlig gesund. Ein Jahr später ist er komplett durchgedreht. Irgendwann sieht er am Park Square einen Typen und meint, es wäre der Professor, der ihm empfohlen hatte, zum Psychologischen Institut zu gehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Noyes richtet den Falschen ziemlich übel zu. Er kommt nach Ashcliff, Station A, bleibt da aber nicht lange. Er ist ausgesprochen aggressiv, daher stecken sie ihn in Station C.
Sie stopfen ihn mit Halluzinogenen voll und warten ab, ob die Drachen ihn fressen und er endgültig durchdreht. Es funktioniert wohl besser, als sie erwartet haben, denn am Ende operieren sie ihn, nur um ihn ruhig zu stellen.
»Er wurde operiert?«, fragte Chuck.
Teddy nickte.
»Transorbitale Lobotomie.«
»Das macht Spaß, Chuck. Zuerst verpassen sie dir Elektroschocks, dann bohren sie dir durch das Auge in den Kopf. Aber pass auf, mit einem Eispickel. Kein Blödsinn. Ohne Narkose. Sie stochern dir im Hirn herum und ziehen ein paar Nervenfasern raus. Das war's. Schluss. Kinderspiel.«
»Der Nürnberger Code verbietet«, begann Chuck.
»Experimente an Menschen aus rein wissenschaftlichem Interesse, ja. Ich dachte auch, wir hätten es mit einem Verstoß gegen den Nürnberger Code zu tun. Der Senator ebenfalls.«
»Nix da. Experimente sind statthaft, wenn man damit das Krankheitsbild des Patienten direkt bekämpfen kann. Solange ein Arzt sagt, hey, wir wollen dem armen Schwein doch nur helfen, wir untersuchen, ob diese Drogen Schizophrenie verursachen und die anderen sie wieder aufheben. Solange er das behauptet, kann man ihm nichts anhaben.«
»Warte mal kurz, Moment«, sagte Chuck. »Du hast doch gesagt, dieser Noyce hatte eine transorbitale Lobotomie, ja. Aber wenn sie das gemacht haben, egal wie überholt das ist, um ihn ruhig zu stellen, wie kann er dann eine Messerstecherei in Attleboro haben?«
»Offensichtlich hat es nicht funktioniert.«
»Kommt das öfter vor?«
Wieder sah Teddy Lichtbögen. Jetzt war er auch ziemlich sicher, durch das Getöse das Heulen eines Motors zu hören.
»Hallo!«
Schwach drang eine Stimme durch den Wind, aber beide hörten sie. Chuck schwang sich über die Betonplatte und stellte sich neben Teddy in den Türrahmen. Sie sahen Scheinwerfer am anderen Ende des Friedhofs und hörten das Raspeln eines Megafons, das Pfeifen der Rückkopplung und dann
»Marshalls, wenn Sie hier irgendwo sind, geben Sie uns ein Zeichen. Ich bin's, McPherson, der stellvertretende Direktor. Marshalls!«
Sie traten durch die Tür nach draußen. Der Wind warf sich gegen sie wie eine Angriffsformation beim Football, aber es gelang ihnen, sich auf den Füßen zu halten, indem sie sich gegenseitig den Arm um die Schultern legten. So stolperten sie dem Licht entgegen.
»Sind Sie verrückt geworden, oder was?«
schrie McPherson. Der Jeep holperte einen unbefestigten Pfad am westlichen Rand des Friedhofs hinunter. McPherson saß auf dem Beifahrersitz und drehte sich mit roten Augen zu ihm um. Der Sturm hatte ihm den kernigen Jungen aus Texas ausgetrieben. Den Fahrer kannten sie nicht mit Namen. Ein junger Mann, schmales Gesicht, spitzes Kinn, mehr konnte Teddy unter der Kapuze des Regenmantels nicht erkennen. Den Jeep fuhr er jedoch wie ein Profi, steuerte ihn durch Buschwerk und heruntergerissene Äste, als liege ihm nichts im Weg.
»Gerade ist er offiziell vom Tropensturm zum Hurricane erklärt worden. Der Wind bläst momentan mit rund 160 Stundenkilometern. Um Mitternacht werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometern erwartet. Und da gehen Sie einfach mal spazieren?«
»Woher wissen Sie von der offiziellen Erklärung?« fragte Teddy.
»Amateurfunk, Marshall. Aber der dürfte auch nicht mehr lange funktionieren.«
»Klar«, sagte Teddy.
»Wir könnten schon längst die Anstalt verbarrikadieren. Stattdessen fahren wir durch die Gegend und suchen sie.«
Er schlug auf die Rückenlehne und drehte sich wieder um. Er war fertig mit ihnen. Sie duschten im Keller des Wohnheims und bekamen frische Hemden und Hosen aus dem Klinikbestand. Ihre nasse Kleidung wurde in die Wäscherei gebracht. Im Badezimmer kämmte Chuck sein Haar nach hinten und betrachtete sich in weißer Pflegertracht.
»Darf ich Ihnen die Weinkarte bringen? Wir empfehlen heute Rinderfilet Wellington. Wirklich gut.«
Trey Washington steckte den Kopf herein. Er verkniff sich ein Grinsen, als er ihre neue Aufmachung sah. Dann sagte er,
»Ich soll euch zu Dr. Corley bringen.«
»Bekommen wir großen Ärger?«
»Oh, ein bisschen schon, würde ich sagen.«
»Meine Herren«, sagte Corley, als sie die Tür öffneten, »wie schön, Sie zu sehen.«
Er schien großmütig aufgelegt zu sein. Seine Augen leuchteten. Teddy und Chuck betraten einen Sitzungsraum im obersten Stock der Klinik. Trey blieb vor der Tür stehen. Der Saal war voller Ärzte, einige in weißen Laborkitteln, andere in Anzügen. Sie saßen an einem langen Teakholztisch mit grünen Bänkerlampen und dunklen Aschenbechern, in denen Zigaretten und Zigarren glühten.
Die einzige Pfeife rauchte Naring, der am Kopfende saß.
»Liebe Kollegen, das sind die Marshals der Bundesregierung, über die wir gesprochen haben. Marshal Daniels und Marshal All. Wenn Sie bitte Platz nehmen würden, meine Herren«, sagte Naring. »Wir sind gleich fertig.«
Am Ende des Tisches standen zwei leere Stühle.
»John«, sagte Naring, »wir müssen uns einigen.« »Du kennst meine Meinung.« »Ja, und die respektieren wir auch alle. Aber wenn Neuroleptika zum notwendigen Abbau des gestörten Serotoninspiegels führen, dann haben wir gar keine andere Wahl, denke ich. Wir dürfen die Forschungsreihe nicht einstellen. Diese erste Testpatientin, diese Doris Walsh, erfüllt alle Kriterien. Ich kann da kein Problem erkennen. Ich mache mir nur Sorgen wegen der Kosten.«
Naring wischte den Einwurf mit erhobener Hand zur Seite.
»Alle, die für Dr. Brötigans Antrag sind, heben bitte die Hand.«
Teddy sah alle Hände am Tisch in die Höhe schnellen, außer die von Corley und einem anderen Mann.
»Damit ist die Entscheidung gefallen«, sagte Naring. »Wir beantragen beim Kuratorium Gelder für Dr. Brötigans Forschungsprojekt.«
Ein junger Mann, es musste Brötigan sein, dankte mit einem Nicken zur rechten und zur linken Tischseite. Mit seinem kantigen Kinn, dem athletischen Körper und den glatten Wangen war er der Typ Mann, dachte Teddy, den man nicht aus den Augen lassen durfte. Allzu zielstrebig erfüllte er die ausgefallensten Träume seiner Eltern.
»Nun gut«,
sagte Naring, schloss die vor ihm liegende Akte und blickte über den Tisch zu Teddy und Chuck.
»Wie sieht es bei Ihnen aus, meine Herren?«
Corley stand auf und goss sich am Sideboard eine Tasse Kaffee ein.
»Es wird erzählt, man hätte sie in einem Mausoleum gefunden.«
Einige am Tisch schmunzelten vor sich hin, den Mund hinter der Faust verborgen.
»Kennen Sie einen besseren Ort, um einen Hurrikan abzuwarten?« fragte Chuck.
»Hier im Haus«, entgegnete Corley. »Vorzugsweise im Keller.« »Wir haben gehört, es soll Sturmböen von bis zu 240 Stundenkilometern geben.«
Corley nickte den versammelten Ärzten zu.
»Heute Morgen wurden in Newport, Rhode Island, 30% der Häuser zerstört. Provincetown und Truro hat es heute Nachmittag erwischt. Niemand weiß, wie schlimm sie getroffen wurden, weil die Straßen unbefahrbar sind und die Funkverbindung zusammengebrochen ist. Allem Anschein nach kommt der Sturm genau auf uns zu. Wenn der Sturm uns mit aller Wucht trifft, weiß ich nicht, was stehen bleibt.« »Weshalb ich«, sagte Naring, »noch einmal darauf bestehen muss, dass alle Patienten in der blauen Zone an den Händen fixiert werden.«
»Was für eine blaue Zone?« fragte Teddy.
»Station C«, erklärte Corley. »Patienten, die für sich selbst, für diese Einrichtung oder für die Öffentlichkeit eine Gefahr darstellen.«
Er wandte sich an Naring.
»Das geht nicht. Wenn die Patienten an den Händen fixiert sind und Station C überflutet wird, meine Herren, dann werden alle ertrinken. Das sind 24 Menschen. Wenn, Gott bewahre, irgendwas hier im Hause passiert. Mit den anderen 42. Du lieber Himmel, können Sie damit leben? Ich nicht.«
Corley sah den Tisch hoch und runter und plötzlich spürte Teddy in Corley eine Mitleidsfähigkeit, die er vorher nicht wahrgenommen hatte.
»Dr. Corley«, sagte Teddy, »ich möchte Sie nicht unterbrechen.« »Schon gut, Marshall. Wir haben sie ja hergeholt. Als wir heute Morgen über Rachel Solandos Geheimbotschaft gesprochen haben, wissen alle, wovon der Marshall redet?« »Das Gesetz der Vier«, sagte Brötigan mit einem Grinsen, das Teddy am liebsten seziert hätte. »Finde ich einfach toll. Bei unserem Gespräch heute Morgen sagten sie, sie könnten mit dem letzten Anhaltspunkt nichts anfangen«, erklärte Teddy. »Wer ist 67?
Sagte Naring.
»Ja. Und?«
Teddy nickte und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, wartete. Alle blickten ihn verständnislos an.
»Sie haben hier 66 Patienten.«
Sie starrten ihn an wie die kleinen Gäste eines Kindergeburtstags, die darauf warteten, dass der Clown den nächsten Blumenstrauß hervorzaubert.
»Insgesamt 42 Patienten auf den Stationen A und B, 24 in Station C. Macht 66. Da liegt doch nahe, was die Frage, wer ist 67, zu bedeuten hat. Es gibt hier einen 67. Patienten.«
Stille. Die Ärzte schauten sich über den Tisch hinweg an.
»Gibt es aber nicht«, sagte Corley, die Hände vor sich auf dem Tisch. »Die Idee ist hervorragend, Marshall, und wenn sie stimmte, wäre der Code jetzt geknackt. Aber 2 und 2 ergibt niemals 5, auch wenn sie es sich noch so sehr wünschen. Wenn es auf der Insel nur 66 Patienten gibt, dann ist es müßig, nach einem 67. zu fragen. Verstehen Sie, was ich meine?«
»Nein«, entgegnete Teddy mit ruhiger Stimme. »Ich kann Ihnen da nicht ganz folgen.«
Corley wählte seine Worte sorgfältig, so als suche er die einfachsten Ausdrücke. »Wenn dieser Hurrikan nicht toben würde, hätten wir heute Morgen 2 neue Patienten bekommen. Dann wären es nun insgesamt 68. Wenn ein Patient, Gott bewahre, in der letzten Nacht im Schlaf gestorben wäre, hätten wir jetzt insgesamt 65. Die Gesamtzahl kann sich täglich, wöchentlich ändern. Sie hängt von sehr vielen Variablen ab.«
»Aber«, sagte Teddy, »in der Nacht, als Miss Solendo den Code verfasste,
da waren es 66. Sie selbst eingerechnet, das gebe ich zu, Marshall. Aber trotzdem fehlt noch einer, damit es 67 werden, nicht wahr? Sie versuchen mit allen Mitteln, das zurechtzubiegen.«
»Wir bekommen keine Einsicht in Ihre Personalakten. Wir bekommen keine Einsicht in Ihre Patientenakten. Wie sollen wir die vermisste Patientin finden, meine Herren?«
Naring lehnte sich zurück, den Kopf zur Seite geneigt. Corley hielt mitten in der Bewegung inne, die Zigarette auf halbem Weg zu den Lippen. Einige Ärzte begannen miteinander zu flüstern. Teddy sah Chuck an.
»Hat der Direktor es Ihnen nicht gesagt?« fragte Corley.
»Was?«
Corley sah die anderen Ärzte mit weit aufgerissenen Augen an.
»Was?« wiederholte Teddy.
Corley seufzte und schaute wieder zu Teddy und Chuck hinüber.
»Wir haben sie gefunden.«
Corley und Naring führten sie durch einen schwarz-weiß gefliesten Korridor und eine Doppeltür in den Klinikbereich. Zur Linken lag das Schwesternzimmer, aber sie gingen nach rechts in einen großen Raum mit langen Neonröhren und U-förmigen Vorhangstangen, die an Haken von der Decke hingen. Und da war sie, in einem blassgrünen Kittel, der knapp über dem Knie aufhörte. Sie saß auf einem Bett, das dunkle Haar frisch gewaschen und aus der Stirn gekämmt.
»Rachel«, sagte Corley, »wir haben Freunde mitgebracht. Ich hoffe, es stört Sie nicht.«
Rachel strich den Kittelsaum glatt und schaute Teddy und Chuck mit kindlicher Erwartung an. Sie war völlig unversehrt. Ihre Haut hatte die Farbe von Sandstein. Gesicht, Arme und Beine waren makellos. Sie hatte nackte Füße, aber auch die hatten keine Kratzer, geschweige denn Verletzungen von Zweigen, Dornen oder Steinen.
»Wie kann ich Ihnen helfen?« fragte sie Teddy.
»Miss Solendo, wir sind hier, weil wir Ihnen etwas verkaufen möchten?«
»Nein, Ma'am. Wir möchten Ihnen nichts verkaufen.«
»Na, dann ist gut. Was kann ich für Sie tun?«
»Könnten Sie mir sagen, wo Sie gestern gewesen sind?«
»Ich war hier.« »Zu Hause?«
Sie sah Corley an.
»Was sind das für Männer?«
»Das sind Polizeibeamte, Rachel«, erklärte Corley.
»Ist Jim etwas zugestoßen?«
»Nein«, sagte Corley. »Nein, nein. Jim geht es gut.«
»Doch nicht die Kinder?«
Sie sah sich um.
»Sie sind draußen im Hof. Sie haben doch nichts angestellt, oder?«
»Nein, Miss Solendo«, sagte Teddy. »Ihre Kinder sind nicht in Schwierigkeiten. Und ihrem Mann geht es auch gut.«
Er warf Corley einen fragenden Blick zu. Corley nickte zustimmend.
»Wir haben bloß, wir haben gehört, dass sich gestern hier in der Gegend ein aktenkundiger Aufwiegler aufgehalten hat. Er wurde gesehen, als er auf der Straße kommunistische Literatur verteilte.«
»Ach du lieber Gott, nein! Auf unserer Straße?«
»Leider ja, Ma'am«, sagte Teddy. »Miss Solendo, es ist für uns wichtig, genau zu wissen, was dieser Aufwiegler gestern gemacht hat. Vielleicht haben Sie ihn wirklich nicht gesehen. Er geht sehr verstohlen vor. Deshalb müssen wir wissen, was Sie getan haben, damit wir das mit den Erkenntnissen über seinen Aufenthaltsort vergleichen können. So können wir herausfinden, ob sich Ihre und seine Wege gekreuzt haben.«
»Wie Schiffe in der Nacht?«
»Genauso. Verstehen Sie?«
»Oh ja.«
Sie setzte sich im Bett auf und zog die Beine an. Ihre Bewegungen fuhren Teddy in den Bauch und in den Schoß.
»Wenn Sie mir Ihren Tagesablauf erklären könnten«, sagte er.
»Nun mal sehen. Ich habe Jim und den Kindern Frühstück gemacht. Dann habe ich das Mittagessen für Jim vorbereitet. Jim ist zur Arbeit gefahren. Ich habe die Kinder zur Schule geschickt und hinterher bin ich lange im See geschwommen. Dann habe ich einen langen Spaziergang am Ufer gemacht. Ich habe Steine übers Wasser hüpfen lassen und kleine Sandbogen gebaut, klitzekleine.«
»Wissen Sie noch, wie viele?« fragte Teddy und spürte Corleys Blick auf sich ruhen.
Sie dachte nach, die Augen zur Decke verdreht.
»Allerdings. 13.«
»Das ist nicht wenig.«
»Einige waren wirklich klein«, sagte sie. »Wie Teetassen.«
»Und was haben Sie dann gemacht?«
»Ich habe über Sie nachgedacht«,
erwiderte Rachel. Teddy merkte, dass Naring Corley einen Blick zuwarf. Teddy schaute Naring an, doch der hob die Hände genauso überrascht wie die anderen.
»Warum über mich?«, fragte Teddy.
Rachels Lächeln entblößte ihre weißen Zähne, zwischen denen nur die kleine rote Zungenspitze zu sehen war.
»Weil du mein Jim bist, du Dummerchen. Du bist mein Soldat.«
Sie hockte sich auf die Knie, nahm Teddys Hand und strich darüber.
»So eine raue Hand. Ich liebe deine Schwielen. Ich finde es herrlich, wenn du mich damit streichelst. Du fehlst mir, Jim. Du bist nie zu Hause.«
»Ich arbeite viel«, sagte Teddy.
»Setz dich.«
Sie zupfte an seinem Ärmel. Mit einem Blick forderte Corley Teddy auf, Rachel einzugehen. Teddy ließ sich auf das Bett ziehen. Er setzte sich neben sie. Der verängstigte Blick, der ihn auf Rachels Foto so berührt hatte, war verschwunden, zumindest vorübergehend. Wenn man so nah neben ihr saß, konnte man nicht umhin, ihre Schönheit zu bewundern. Der stärkste Eindruck, den sie vermittelte, war der von etwas Fließendem. Glänzende, dunkle Augen, so klar wie Wasser, träge Bewegungen, nur ein Gleiten der Gliedmaßen an Lippen und Kinn, leicht überreife Gesichtszüge.
»Du arbeitest zu viel«,
sagte sie und fuhr ihm mit den Fingern über die Brust, als glätte sie eine Falte in seiner Krawatte.
»Muss ja das Geld nach Hause bringen«, sagte Teddy. »Ich denke an die Zukunft.«
»Kenne ich nicht«, sagte Rachel. »Weißt du, was mein Papa immer gesagt hat?«
Sie fuhr ihm mit den Fingern durch das Schläfenhaar.
»Die Zukunft, auf die lässt man anschreiben«, hat er immer gesagt. »Ich zahle bar.«
Sie kicherte leise und schmiegte sich so eng an ihn, dass er ihre Brüste an der Schulter spürte.
»Nein, mein Schatz, wir müssen für das Jetzt leben, für das Hier und Jetzt.«
Das hatte Dolores auch immer gesagt. Die Lippen und das Haar erinnerten ihn ebenfalls an sie, und zwar so stark, dass man es ihm nicht würde vorwerfen können, wenn er glaubte, mit Dolores zu sprechen, falls Rachel noch etwas näher rückte. Rachel besaß sogar dieselbe flirrende Sinnlichkeit, von der Teddy nicht sagen konnte, selbst nach all den gemeinsamen Jahren nicht, ob seine Frau sich ihrer bewusst gewesen war. Er versuchte sich zu erinnern, wonach er Rachel fragen wollte. Er wusste, dass er sie eigentlich zurück aufs Thema lenken musste. Sie sollte ihm von ihrem gestrigen Tag erzählen. Genau, das war's gewesen. Sie sollte erzählen, was passiert war, nachdem sie an den Strand gegangen war und Bogen gebaut hatte.
»Was hast du gemacht, nachdem du um den See herumgegangen bist?«, fragte er.
»Das weißt du doch.«
»Nein.«
»Ach, willst du, dass ich es laut sage? Ja?«
Sie beugte sich vor, nun nah an seinem Gesicht. Ihre dunklen Augen blickten zu ihm auf. Ihr Atem stieg ihm in die Nase.
»Als ich vom See zurückkam, war ich noch nass. Und du hast mich trocken geleckt.«
Teddy strich ihr über die Wange, damit sie nicht die letzte Distanz zu ihm verlor. Er fuhr ihr mit den Fingern über die Schläfen nach hinten, durch das feuchte Haar, und sah ihr in die Augen.
»Sag mir, was du gestern gemacht hast«, flüsterte er.
In ihren Augen kämpfte etwas gegen die Wasserklarheit. Angst, vermutete Teddy. Dann stahl sich die Angst in ihre bebende Unterlippe und zwischen die Augenbrauen. Teddy spürte, dass Rachel zitterte. Sie versuchte, in seinem Gesicht zu lesen. Ihre Augen wurden immer größer, schossen hin und her.
Jim ist gefallen. Mein Jim ist tot. Und wer bist du, verdammt nochmal?
Sie löste sich aus seiner Umarmung, kroch zur Wand und drehte sich um.
Wer ist das, verflucht nochmal?
Sie wies auf Teddy und bespuckte ihn. Teddy war unfähig, sich zu bewegen. Er starrte sie an, ihre Wut, die die Augen überschwemmte.
Willst du mich ficken, Seemann? Geht's darum? Deinen Schwanz in mich stopfen, während meine Kinder draußen im Hof spielen? Hattest du das vor? Sieh zu, dass du verschwindest. Hast du mich verstanden? Pass auf, dass du...
Mit erhobener Hand wollte sie sich auf ihn stürzen, aber Teddy sprang vom Bett und zwei Pfleger traten mit dicken Lederriemen über den Schultern dazwischen. Sie fassten Rachel unter die Arme und warfen sie zurück aufs Bett. Teddy zitterte am ganzen Körper. Schweiß trat ihm aus den Poren und Rachels Stimme gellte durch die Station.
»Vergewaltiger! Verfluchter, brutaler Vergewaltiger!«
Ein Pfleger lag auf ihr, der andere hielt sie mit seinen kräftigen Händen an den Füßen fest. Sie schoben die Riemen durch Metallschlaufen im Bettgitter, legten sie über Rachels Brust und Fußknöchel und führten sie durch Schlaufen auf der anderen Seite, zogen die Riemen fest, schnallten die Enden zu und traten zurück.
»Ihr seid alle verfluchte Vergewaltiger! Wo sind meine Babys? Wo sind meine Babys? Gebt mir meine Babys zurück, ihr kranken Hurensöhne! Gebt mir meine Babys!«
Sie stieß einen markerschütternden Schrei aus, der Teddy wie ein Schuss durch die Wirbelsäule fuhr. Dann warf sie sich so heftig gegen die Fixierung, dass das Gestell des fahrbaren Bettes krachte. Sie spuckte, der Speichel klatschte auf den Boden, dann kreischte sie wieder. Ihre Lippe blutete, sie musste sich gebissen haben. Corley nickte den Männern zu und ging, die anderen schlossen sich ihm an. Teddy schaute sich noch einmal über die Schulter um. Rachel sah ihm direkt in die Augen, stemmte sich gegen die Lederriemen, die Sehnen in ihrem Hals traten hervor, die Lippen waren mit Blut und Speichel verschmiert. Sie schrie aus vollem Hals, kreischte, als wären alle Toten des Landes durch das Fenster hineingeklettert und marschierten auf ihr Bett zu. In Corleys Büro war eine Minibar, auf die er zusteuerte, kaum dass sie den Raum betreten hatten. Er bewegte sich nach rechts und in dem Moment verlor Teddy ihn kurz aus den Augen. Corley verschwand hinter einem weißen Schleier und Teddy dachte, oh nein, nicht jetzt, nicht jetzt, bloß das nicht.
»Wo haben Sie sie gefunden?« erkundigte er sich. »Am Strand in der Nähe des Leuchtturms. Ließ Steine übers Wasser hüpfen.«
Corley tauchte wieder auf, aber nur weil Teddy den Kopf nach links drehte. Teddy schaute nach rechts und der Schleier verdeckte zuerst ein Einbaubücherregal, dann das Fenster. Er rieb sich das rechte Auge, gegen alle Vernunft hoffend, aber es nützte nichts. In dem Moment spürte er es in der linken Kopfhälfte. Direkt unterhalb des Scheitels riss eine Schlucht in den Schädel und füllte sich mit Lava. Zuerst hatte Teddy gemeint, Rachels Kreischen, ihr wütendes Geschrei, würde in seinem Kopf nachhallen, aber es war mehr. Der Schmerz explodierte, als würden ihm langsam ein Dutzend Dolchspitzen in den Schädel geschoben. Teddy zuckte zusammen und legte die Finger an die Schläfe.
»Alles in Ordnung, Chef?«
Plötzlich stand Chuck neben ihm.
»Alles klar«, murmelte Teddy.
Corley stellte das Scotchglas auf den Tisch. Es klang, als knallte ein Schuss. Corleys Knochen krachten wie brennendes Holz, als er sich vor Teddy gegen den Tisch lehnte.
»Migräne?«
Teddy sah die verschwommene Gestalt an. Normalerweise hätte er genickt, aber aus Erfahrung wusste er, dass er das auf keinen Fall tun durfte.
»Ja«,
brachte er heraus.
»Haben Sie das oft?«
»So 5, 6...«
Teddys Mund wurde trocken. Er brauchte eine Weile, um seine Zunge wieder zu befeuchten.
»Mal im Jahr.«
»Wie äußert es sich bei Ihnen?« fragte er Teddy. »Beeinträchtigung der Sehkraft? Trockener Mund? Brennende Kopfschmerzen?«
»Volltreffer!«
»Seit Jahrhunderten beschäftigen wir uns mit dem Gehirn und trotzdem weiß keiner, wodurch Migräne ausgelöst wird. Kaum zu glauben, was? Wir wissen, dass für gewöhnlich der Parietallappen betroffen ist. Wir wissen, dass das Blut gerinnt. Das sind minimalste Prozesse, aber wenn sie in einem so kleinen, empfindlichen Organ wie dem Gehirn stattfinden, verursachen sie Explosionen.
Schon so lange wird alles Mögliche erforscht und trotzdem wissen wir weniger über die Ursachen und langfristigen Folgen von Migräne als über eine ganz normale Erkältung.
Corley reichte Teddy ein Glas Wasser und legte ihm zwei gelbe Tabletten in die Hand.
Die müssten Ihnen helfen. Ein, zwei Stunden lang sind Sie ausgeschaltet, aber wenn Sie dann zu sich kommen, geht's Ihnen wieder besser. Dann ist Ihr Kopf wieder glasklar.
Teddy musterte die gelben Tabletten und das Glas Wasser in seiner Hand, das gefährlich Schlagseite hatte. Er sah Corley an, versuchte sich mit dem gesunden Auge zu konzentrieren, doch der Arzt stand in einem derart weißen, grellen Licht, dass es von Schultern und Armen abstrahlte.
»Egal, was du tust«, flüsterte eine Stimme in Teddys Kopf.
Etwas bohrte sich in seine linke Schädelhälfte und schüttete eine Packung Reißnägel hinein. Teddy rang nach Luft. Die Stimme versuchte es erneut.
»Egal, was du tust, Teddy«.
Ein Stahlrohr wurde in die Reißzwecken getrieben. Aus Teddys gesundem Auge schossen Tränen. Er drückte mit dem Handrücken dagegen. Sein Magen zog sich zusammen.
»Nimm nicht die Tabletten!«
Der Magen drehte sich, rutschte ihm in die Hose und Flammen leckten an der Schlucht in seinem Kopf. Wenn das noch schlimmer wurde, da war er ziemlich sicher, würde er sich glatt die Zunge abbeißen.
»Nimm nicht diese Scheißtabletten!«
schrie die Stimme, raste wie von Sinnen durch die brennende Schlucht, schwenkte eine Fahne, trommelte ihre Truppen zusammen. Teddy senkte den Kopf und kotzte auf den Boden.
»Chef, Chef, alles in Ordnung?«
»Oh je«, sagte Corley. »Sie haben es ja wirklich schlimm.«
Teddy hob den Kopf.
»Nimm«, Tränen liefen ihm über die Wangen, »nicht«,
ein Sägeblatt schob sich quer durch die Schlucht,
»diese«,
es sägte vor und zurück,
»Tabletten«.
Teddy knirschte mit den Zähnen, wieder drehte sich sein Magen. Er versuchte, sich auf das Glas in seiner Hand zu konzentrieren, sah etwas Sonderbares an seinem Daumen und meinte, die Migräne spiele seiner Wahrnehmung einen Streich.
»Nimm nicht diese Tabletten!«
Noch einmal wurde das Sägeblatt durch die grauen Windungen seines Gehirns gezogen. Teddy unterdrückte einen Schrei. Er hörte Rachels Schreie, dazu das Feuer, und er sah, wie sie ihm in die Augen schaute. Er spürte ihren Atem auf seinen Lippen und ihr Gesicht in seinen Händen, als er ihr die Schläfen massiert hatte, und die verfluchte Säge ging immer wieder vor und zurück.
»Nimm nicht diese verfluchten Tabletten!«
Und er warf sich die Tabletten in den Mund, spürte sie auf der Zunge, spülte sie mit Wasser hinunter und schluckte. Sie rutschten durch die Speiseröhre und er leerte das Glas in einem Zug.
»Sie werden mir noch dankbar sein«,
sagte Corley. Chuck kam auf Teddy zu und reichte ihm ein Taschentuch. Teddy wischte sich über Stirn und Mund und ließ es zu Boden fallen.
»Helfen Sie mir bitte, Marshall«,
sagte Corley. Sie hieften Teddy vom Stuhl. Vor sich sah er eine schwarze Tür.
»Erzählen Sie es keinem«, sagte Corley. »Da hinten ist ein Zimmer, in dem ich manchmal ein Nickerchen halte.« »Na gut, einmal täglich. Wir bringen Sie da rein, Marshall, und Sie schlafen sich gesund. In 2 Stunden sind Sie wieder quietschfidel.«
Teddy sah seine Hände über den Schultern der Männer hängen. Sie sahen lustig aus, seine Hände, als gehörten sie nicht zu ihm. Und die Daumen, auf denen war diese optische Täuschung. Was war das, verdammt nochmal? Er hätte gerne darüber gekratzt, aber Corley öffnete die Tür und Teddy warf einen letzten Blick auf die Flecken an seinen Daumen. Schwarze Flecken. Schuhcreme, dachte er, als er in das dunkle Zimmer geführt wurde.
Wie um alles in der Welt kommt Schuhcreme an meine Daumen?
Es war der schlimmste Traum, den er je gehabt hatte. Er war in seiner Heimatstadt und alle waren fort. Er setzte sich auf den Hafendamm an der Ocean Avenue, suchte den leeren Strand ab und wartete. Aber es kam niemand. Alle waren tot, wurde ihm klar. Längst tot, längst verschwunden. Er war ein Geist, nach Jahrhunderten in seine Geisterstadt zurückgekehrt. Sie war nicht mehr da. Er war nicht mehr da. Es gab kein Hier. Als nächstes fand er sich in einem großen Marmorsaal voller Menschen und Liegen und roter Infusionsbeutel wieder. Und sofort ging es ihm besser. Es war egal, wo er sich befand. Hauptsache, er war nicht allein. Drei Kinder, zwei Jungen und ein Mädchen, kreuzten seinen Weg. Alle drei trugen Krankenhaushemden und das Mädchen hatte Angst. Es umklammerte die Hände seines Bruders. Es sagte,
»Sie ist hier. Sie wird uns finden.«
Andrew Leddes beugte sich vor und gab Teddy Feuer.
»Hey, nicht nachtragend sein, Junge.«
Er zwinkerte Teddy zu, klopfte ihm auf den Rücken und wurde zu Chuck. Und das war völlig normal.
»Wir müssen los«, sagte Chuck. »Die Uhr tickt, mein Freund.«
»Meine Stadt ist leer«, sagte Teddy. »Keine Menschenseele da.«
Und er begann zu laufen, denn da war sie, Rachel Solando. Kreischend lief sie mit einem Hackebeil durch den Saal. Ehe Teddy bei ihr war, hatte sie die drei Kinder gepackt. Das Hackbeil ging hoch und runter, und Teddy erstarrte, sonderbar fasziniert, denn er wusste, dass er in diesem Moment nichts tun konnte. Diese Kinder waren tot. Rachel sah zu ihm auf. Ihr Gesicht und ihr Hals waren blutbefleckt. Sie sagte,
»Hilf mir.«
»Was?« sagte Teddy. »Ich könnte Ärger bekommen.«
»Hilf mir, dann werde ich Dolores«,
sagte sie.
»Dann bin ich deine Frau. Dann kommt sie zurück.«
»Na klar«, sagte er und half. Er folgte ihr zurück nach Ashcliff, wo sie Chuck trafen. Zu dritt ging sie durch einen langen Korridor, der sich über 1,5 Kilometer erstreckte. Teddy sagte zu Chuck,
»Sie bringt mich zu Dolores. Ich gehe nach Hause, Kumpel.«
»Das ist toll.«
Chuck schlug ihm auf den Rücken und wurde zu Corley, und Rachel war ein ganzes Stück voraus, so dass Teddy einen Schritt zulegen musste.
»Man kann keine Frau lieben, die ihre Kinder umgebracht hat«, sagte Corley.
»Ich schon«, entgegnete Teddy und ging noch schneller. »Das verstehen Sie bloß nicht. Sie will meine Dolores sein. Ich werde ihr Jim sein. Das ist eine gute Vereinbarung.«
»Aha«,
machte Corley. Die drei Kinder kamen den Korridor hinunter auf sie zugelaufen. Sie waren durchnässt und schrien wie am Spieß.
»Was für eine Mutter tut so etwas?« fragte Corley.
Teddy sah die Kinder auf der Stelle rennen. Sie waren an ihm und Corley vorbei. Dann veränderte sich die Luft oder etwas anderes, denn sie liefen weiter, ohne vorwärts zu kommen. Das kleine Mädchen sagte,
»Hilf uns!«
»Ich bin nicht dein Daddy, das ist nicht mein Haus.«
»Ich werde Daddy zu dir sagen.«
»Gut«, sagte Teddy seufzend und ergriff die Hand der Kleinen.
Sie liefen über die Felsen, hoch über der Küste von Shutter Island. Dann wanderten sie auf den Friedhof. Und Teddy fand einen Laib Brot und Erdnussbutter und Gelee und machte im Mausoleum Butterbrote. Und das kleine Mädchen war so glücklich, setzte sich auf seinen Schoß und aß das Butterbrot. Dann zeigte Teddy dem Mädchen den Grabstein seines Vaters und den Grabstein seiner Mutter und seinen eigenen. Edward Daniels, schlechter Seemann, 1920 bis 1957. Und da erschien Rachel neben dem Grabstein, den Teddy im Sturm umgekippt hatte. Sie ließ sich Zeit. Sie war so schön. Aus ihrem nassen Haar tropfte der Regen. Das Hackebeil hatte sie eingetauscht gegen eine Axt mit langem Stiel, die sie hinter sich herzog. Sie sagte,
»Komm, Teddy, Sie gehören mir.«
Teddy weinte,
»Ich liebe dich so.«
Er gab ihr das Mädchen. Sie hielt es am Arm fest, nahm die Axt in die andere Hand und sagte,
»Bin gleich wieder da. In Ordnung?«
Er winkte dem Mädchen zu, wusste aber, dass die Kleine es nicht verstand. Es war nur zu ihrem Besten. Davon war er überzeugt. Als Erwachsener musste man harte Entscheidungen treffen, die Kinder unmöglich verstehen konnten. Aber man tat es für sie. Teddy hörte nicht auf zu winken, auch wenn das Mädchen nicht zurückwinkte, als es von seiner Mutter zum Mausoleum geschleppt wurde. Es starrte Teddy an, in den Augen keine Hoffnung auf Rettung. Der Welt ergeben, den Opfertod vor sich, den Mund verschmiert mit Erdnussbutter und Gelee.
Oh Gott!
Teddy setzte sich auf. Er hatte das Gefühl, sich selbst ans Bewusstsein gezerrt zu haben, den Kopf in den Wachzustand gerissen zu haben, nur um diesen Traum hinter sich zu lassen. Er spürte ihn noch immer im Hinterkopf wüten, mit weit geöffneten Türen warten. Teddy musste nur die Augen schließen und mit dem Kopf aufs Kissen sinken, dann würde er wieder in den Traum stürzen.
»Wie geht's Ihnen, Marshall?«
Teddy sah sich um.
»Wie lange liege ich schon hier?«
Corley lächelte entschuldigend.
»Die Tabletten waren ein wenig stärker, als ich gedacht hatte. 4 Stunden lang waren sie weg.«
»Scheiße.«
Mit den Handballen rieb sich Teddy die Augen.
»Sie hatten Albträume, Marshall. Heftige Albträume.«
»Ich bin auf einer Insel in einer psychiatrischen Einrichtung und draußen wütet ein Orkan«,
sagte Teddy.
»Touché«,
erwiderte Corley.
»Ich habe 1 Monat gebraucht, bis ich zum ersten Mal ordentlich geschlafen habe. Wer ist Dolores?«
»Was?«
fragte Teddy und setzte sich auf die Bettkante.
»Sie haben immer wieder ihren Namen gesagt.«
Teddy fiel wieder ein, warum er überhaupt in diesem Zimmer war. Er machte eine schnelle Bestandsaufnahme. Ungetrübter Blick. Keine Reißzwecken mehr im Kopf. Magen leicht flau, aber erträglich. Ein schwacher Schmerz in der rechten Kopfhälfte, eigentlich nicht stärker als ein 3 Tage alter blauer Fleck.
»Meine Frau«, antwortete Teddy, »sie ist tot. Und ja, Doktor, ich versuche immer noch, mich damit abzufinden. Ist das in Ordnung?«
»Das ist völlig in Ordnung, Marshall Daniels. Und Ihr Verlust tut mir leid. Starb sie unvorhergesehen?«
Teddy sah Corley an und lachte.
»Ich bin nicht so richtig in der Stimmung, mich analysieren zu lassen, Doc.«
Corley schlug die Beine übereinander und zündete sich eine Zigarette an.
»Und ich habe nicht vor, Ihnen Scheiße in den Kopf zu setzen, Marshall. Das können Sie glauben oder auch nicht. Trotzdem bin ich überzeugt, dass da heute Abend in Rachels Zimmer irgendwas passiert ist. Das ging nicht nur von ihr aus. Ich würde meine Pflichten als Therapeut vernachlässigen, wenn ich mich nicht fragen würde, was für Dämonen sie mit sich herumtragen.«
»Ach, was soll da passiert sein?« fragte Teddy. »Ich habe die Rolle gespielt, die sie von mir erwartet hat.«
Corley schmunzelte.
»Erkenne dich selbst, Marshall. Ich bitte Sie, wollen Sie mir allen Ernstes erzählen, Sie wären beide noch komplett angezogen geblieben, wenn wir Sie allein gelassen hätten?«
Corley lehnte sich zurück, betrachtete Teddy und rauchte. Teddy hörte den Sturm draußen, fühlte ihn gegen die Mauern drücken, spürte, wie er sich durch Lücken unter dem Dach zwängte. Corley schwieg und lauerte, und schließlich sagte Teddy,
»Sie starb bei einem Brand. Sie fehlt mir wie, wenn ich unter Wasser wäre, würde sie mir fehlen als Sauerstoff.«
Er sah Corley mit erhobenen Augenbrauen an.
»Reicht das?«
Corley beugte sich vor, gab Teddy eine Zigarette und Feuer.
»Ich war mal in Frankreich in eine Frau verliebt. Ich habe diese Frau geliebt, wie man... Ach, nichts«,
sagte er mit einem verdutzten Unterton.
»So eine Liebe lässt sich mit nichts anderem vergleichen. Nicht wahr?«
»Was haben Sie in Frankreich gemacht?«
Corley grinste und drohte Teddy spielerisch mit dem Finger.
»Aha«, machte Teddy. »Na, egal. Jedenfalls wollte sich diese Frau eines Abends mit mir treffen. Sie hat sich beeilt, denke ich. Es war ein verregneter Abend in Paris. Dann ist sie gestolpert. Das war's.«
»Und?«
Teddy starrte Corley an.
»Nichts. Sie ist gestolpert und auf den Kopf gefallen. War schwer verletzt und ist daran gestorben. Ist das zu fassen? Im Krieg? Da gibt es 100 Möglichkeiten zu sterben. Und sie stolpert und fällt hin.«
Teddy sah den Schmerz in Corleys Gesicht, selbst nach so vielen Jahren noch. Er sah das ungläubige Staunen, Zielscheibe eines kosmischen Treppenwitzes geworden zu sein.
»Wie hieß sie?«
fragte Teddy.
»Marie«,
erwiderte Corley, und selbst das Aussprechen des Namens kostete ihn Überwindung. Teddy nahm einen Zug von der Zigarette und blies den Rauch langsam aus.
»Dolores
sagte er, warf sich im Schlaf immer hin und her und 7 von 10 Mal hat sie mir dabei ins Gesicht geschlagen, ungelogen, auf den Mund oder die Nase. Peng, das war's. Ich habe ihre Hand weggeschoben, klar, manchmal ziemlich grob. Da schlaf ich so schön und klatsch bin ich wach. Vielen Dank, Schätzchen. Aber manchmal habe ich die Hand auch liegen lassen. Hab sie geküsst, an ihr geschnuppert, alles Mögliche. Hab sie eingeatmet. Doch ich würde alles dafür geben, die Hand wieder auf meinem Gesicht zu haben. Die Wände bebten, der Wind erschütterte die Nacht. Corley beobachtete Teddy, wie man Kinder an einer stark befahrenen Straßenkreuzung beobachtet.
»Ich mache meine Arbeit ziemlich gut, Marshall. Ich bin ein Egoist, das gebe ich zu. Mein IQ liegt weit über dem Durchschnitt. Schon als kleiner Junge habe ich die Leute durchschaut. Besser als alle anderen. Ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, wenn ich das sage, aber haben Sie schon mal in Erwägung gezogen, dass Sie möglicherweise suizidgefährdet sein könnten?«
»Ja«, sagte Teddy. »Deshalb trinke ich nicht mehr.«
»Weil Sie wissen, dass...«
»Ich mir schon vor langer Zeit den Lauf in den Mund gesteckt hätte.« »Ja.«
»Wenn Sie fahren«, sagte Corley, »kann ich Ihnen ein paar Adressen geben. Richtig gute Ärzte, die können Ihnen helfen.«
Teddy schüttelte den Kopf. »Wir Marshalls gehen nicht zu Seelenklempnern. Tut mir leid, aber wenn das rauskäme, würde ich direkt in Pension geschickt.«
»Wenn Sie so weitermachen, stellt sich gar nicht die Frage, ob etwas passiert. Bloß wann?«
»Das können Sie nicht wissen.«
»Oh doch, das weiß ich. Meine Spezialgebiete sind Verlusttrauma und Schuldgefühle von Überlebenden. Ich leide selbst darunter, deshalb bin ich darauf spezialisiert. Vor ein paar Stunden war ich Zeuge, wie Sie Rachel Solando in die Augen gesehen haben. Das war ein Mann, der sterben wollte. Ihr Vorgesetzter, der zuständige Marshall auf der Dienststelle, hat mir gesagt, Sie seien der Kollege mit den höchsten Auszeichnungen. Sie wären mit einer ganzen Truhe voller Medaillen aus dem Krieg zurückgekommen, stimmt das?«
Teddy zuckte mit den Schultern.
»Sie wären in den Ardennen gewesen und hätten zu den Befreiungstruppen von Dachau gehört.«
Wieder Achselzucken.
»Und dann stirbt Ihre Frau?« »Wie viel Gewalt kann ein Mann Ihrer Meinung nach ertragen, Marshall, bevor er zerbricht?«
»Keine Ahnung, Doc. Frage ich mich selbst.« Corley beugte sich vor und tätschelte Teddy das Knie.
»Nehmen Sie meine Adressen mit, wenn Sie fahren. Ja? Ich würde hier gerne in 5 Jahren sitzen und wissen, dass es Sie noch gibt.«
Teddy blickte auf die Hand auf seinem Knie, dann sah er zu Corley auf. »Würde ich auch gerne«, sagte er leise.
So, das war's. Nächste Woche geht's weiter. Auf unserem anderen Kanal Lauscher Lounge Hörspiel läuft übrigens gerade der 5. Fall unseres coolen Privatdetektivs Richard Diamond mit dem Titel »Der Mord am Barbier«. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.